Liebe Gemeinde, eigentlich sollte Christa Roos ja heute durch den Gottesdienst leiten, aber sie ist leider erkrankt. Und ich glaube, es ist in ihrem Sinne, wenn ich euch herzlich von ihr grüße. Es ist eine normale bakterielle Grippe. Christa hat mich allerdings auch etwas genötigt, heute über den Palmsonntag zu predigen. Sie sagt, wenn wir schon mal so etwas wie Kirchenjahr haben, dann sollte das zumindest in der Osterzeit auch deutlich werden. Und so hat sie mir also den Predigtauftrag gegeben, über den Palmsonntag zu predigen, und zwar über das Hosianna und auch über das Kreuzigt ihn. Ja, was soll ich machen, ne? Wie bitte? Klare Anweise, klare Erwartungen. Nur ist sie nicht da, hätte ich ja doch heimlich was anders machen können, aber wer weiß. Palmsonntag, das ist, denke ich, deutlich geworden, da geht es um den Einzug Jesu in Jerusalem. Und der Name Palm kommt eben davon, dass die Menschen vor Begeisterung von den Palmen Zweige abgeschnitten haben und als Zeichen der königlichen Würde sie vor Jesus ausgebreitet hat. Palmsonntag bedeutet aber auch, dass sich ja das Leben oder das Schicksal Jesu jetzt verdichtet, dass es jetzt wirklich ernst wird. Ich möchte den Predigtext nach Matthäus 21 vorlesen für diesen Sonntag heute. Als sie nun in die Nähe von Jerusalem kamen, nach Bethphage an den Ölberg, sandte Jesus zwei seiner Jünger voraus und sprach zu ihnen: Geht in das Dorf, das vor euch liegt, und zugleich werdet ihr eine Eselin angebunden finden und ein Fohlen bei ihr, bindet sie los und führet sie zu mir. Und wenn euch jemand etwas sagen wird, so sprecht: Der Herr bedarf ihrer. Zugleich wird er sie euch überlassen. Das geschah aber, auf das erfüllt würde, was gesagt ist durch den Propheten, der da spricht: Sage der Tochter Zion: Siehe, dein König kommt zu dir, sanftmütig und reitet auf einem Esel und auf einem Fohlen, dem Jungen eines Lasttiers. Die Jünger gingen hin und taten, wie ihnen Jesus befohlen hatte, und brachten die Eselin und das Fohlen und legten ihre Kleider darauf, und er setzte sich darauf. Aber eine sehr große Menge breitete ihre Kleider auf den Weg, andere hieben Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg. Das Volk aber, das vor ihm voranging und nachfolgte, schrie und sprach: Hosianna dem Sohne Davids. Gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn, Hosianna in der Höhe. Und als er in Jerusalem einzog, erregte sich die ganze Stadt und sprach: Wer ist der? Das Volk aber sprach: Das ist der Prophet Jesus aus Nazareth in Galiläa. Der Ausdruck Hosianna und kreuzigt ihn kommt in unserer Gesellschaft ja doch gelegentlich vor. Eigentlich ist Hosianna eine Gebetsbitte. Wir haben das im Psalm 118, war das ein bisschen verdeckt. Es bedeutet so viel wie: Herr, hilf doch, Herr, lass wohl gelingen, Herr, gib doch Heil. Und ist dabei im Verlauf der Jahre und des Gebets zu einem Jubel, zu einem Freuderuf geworden, zu einem Ausdruck von tiefer, tiefer Hoffnung. Wer in den letzten Monaten die Medien ein bisschen verfolgt hat, das mitbekommen, dass es auch manch einem Politiker manchmal widerfährt, dass man ihm auf einer Seite ein Hosianna zuruft und wenige Monate später dann auch ein Kreuzigt ihn. Vielleicht ist das euch noch vor Augen bei der Kanzlerkandidatur einer größeren Volkspartei, die man mit 100% gewählt hat in dieses Amt, unser Martin aus Würselen. Ja, und dann wurde er auch zum Kanzlerkandidaten ausgerufen. Die Parteibasis hoffte, dass er sie von Herrlichkeit zu Herrlichkeit führen würde. Aber dann kam eine Landtagswahl nach der anderen und sie verloren sie. Man hoffte auf den Kanzler von Deutschland und dann gerade mal 20% Zustimmung. Und so hieß es dann bald, zumindest in den Medien und vielleicht auch ein bisschen in seiner Partei, auf das Hosianna folgte, das kreuzigt ihn. Aber auch der Sport ist nicht verschont. Da gibt es ja junge Männer mit kurzen Hosen und Fußballschuhen, die dreimal hintereinander das Tor treffen und dann wählen sie zum Messias des deutschen Fußballs, hochgejubelt, und dann treffen sie drei Wochen nicht oder fahren mit ihrem kleinen Maserati in eine Radarfalle und schon heißt es, kreuzigt ihn. Also, was drückt sich in Hosianna aus? Eindeutig Erwartungen. Hosianna, da drückt sich eigentlich die eigene Erwartung und Hoffnung an einen Menschen aus. Und das kreuzigt ihn, ist dann entsprechend der Frust darüber, dass diese Erwartungen, die ich gehegt habe, nicht erfüllt wurden. Erwartungen sind im Prinzip etwas ambivalent, aber im Prinzip ja doch eigentlich ganz positiv. Also Samuel, nehmen wir dich jetzt mal zum Beispiel. Da kommt jemand zu dir und sagt, Mensch Samuel, ich glaube, du kannst das. Du bist dazu befähigt und ich denke, du wirst die Sache durchziehen. Du schaffst das, Problem zu lösen. Du bist für mich ein Hoffnungsträger. Hosianna, Samuel. Ich finde, das klingt doch viel, viel besser, als wenn mir jemand meinetwegen jetzt zu Marion sagt, ja Marion, okay, ich wähle dich, weil du das kleinere Übel bist. Ja, ja, gibt es ja bei den Wahlen, sagt man, ich wähle das kleinere Übel. Auch Erwartung, aber das motiviert ja gar nicht so richtig. Also, wenn man jemand sagt, du bist ein Hoffnungsträger, ich finde das eigentlich erstmal eine positive Erwartung, das kann ja auch Energien freisetzen und dass man irgendwie auch ein wenig selber dran glaubt und das dann auch schafft. Kommen wir zum Predigttext jetzt mal und auch zu den Erwartungen, die an Jesus herangetragen wurden. In diesem Hosianna drücken sich ja auch biblisch begründet Erwartungen an Jesus aus, die sehr hoch waren. Und ich möchte das nur ganz, ganz kurz skizzieren. Als Jesus in Jerusalem einzieht, ist das Volk Israel oder besser gesagt der Stamm Judas schon seit 600 Jahren unter Fremdherrschaft, hat also eine 600-jährige Besatzungsgeschichte hinter sich. Erst kamen die Babylonier, dann die Persier, die Perser, die Ägypter, die Griechen, ein bisschen Syrer und zum Schluss dann die Römer. Und das waren alles nicht so Völker, die wirklich begeisterten, wenn man sie als Besatzer hatten. Zum einen bedeutete das immer Ausbeutung und auch Demütigung, Zerstörung von Städten, Zerstörung des Tempels, Vertreibung, Deportationen. Da kommt ja der Ausdruck her, die oberen 10.000, das sind die, die weggeführt wurden. Versklavungen, Plünderungen, Vergewaltigungen, all das, ja, was uns auch nicht unbekannt ist aus der heutigen Zeit. Und das mehr oder weniger 600 Jahre lang. Das Erstaunliche und Überraschende ist eigentlich, dass dieses Volk das so lange ausgehalten hat. Ich glaube, es gibt nicht viele Völker, die 600 Jahre lang Fremdherrschaft aushalten würden. Und das hat etwas zu tun mit der Eigenart des Volkes Israel oder des Stammes Juda, nämlich ihres Selbstbewusstseins. Wir sind dennoch, trotz allem, das Volk Gottes. Und es gab eben einige Eigenarten, wie den Sabbat, den sie hielten. Sie hatten verbindliche Gesetze, die sie auch zusammenhielten, auch das Verbot, sich mit anderen Völkern zu vermischen, die Reinheitsgebote, die Speisegebote, die Beschneidung, all das sind Merkmale gewesen, die die Identität Israels ausmachten und sie so davor bewahrt haben, unterzugehen. Und nicht zuletzt und vor allem aber auch wegen der Fülle von hoffnungsvollen prophetischen Worten, die Gott diesem Volk mitgegeben hat. Und ich möchte ein Beispiel vorlesen, das ist etwas länger, aber es zeigt ein bisschen, was im Volk lebte und was dieses prophetische Wort für dieses Volk bedeutet. Steht in Jesaja 62 und kommt auch in unserem Predigttext ein bisschen verschlüsselt vor. Da sagt der Prophet, wenn ich dich, Jerusalem, sehe, raubt es mir die Ruhe. Ich kann nicht schweigen, ich muss so lange zu Gott rufen, bis er dir hilft, bis neues Glück für dich aufstrahlt, wieder wie die Morgensonne oder wie Fackelschein in der Nacht. Alle Völker werden erfahren, wie der Herr für dich alles zum Guten wendet. Alle Könige werden deine Pracht sehen. Der Herr wird dir einen neuen Namen geben, mit dem sie dich von da an nennen. Du wirst zur prächtigen Krone in der Hand deines Gottes sein. Du wirst nicht länger die Verstoßene genannt oder in dein Land die verlassene Frau. Nein, du wirst Gottes Liebling heißen und dein Land die glücklich Vermählte. Denn der Herr wendet dir seine Liebe wieder zu und er vermählt sich mit deinem Land. Wie ein junger Mann sich mit seinem Mädchen verbindet, so wird sich dein Schöpfer für immer mit dir verbinden. Wie ein Bräutigam sich an seine Braut freut, so wird dein Gott Freude an dir haben. Ich habe Wächter auf deine Mauern gestellt, Jerusalem. Weder bei Tag noch bei Nacht soll ihr Ruf verstummen. Ihr Wächter seid dazu bestimmt, den Herrn an Jerusalem zu erinnern. Ihr dürft euch keine Ruhe gönnen. Und ihr dürft Gott keine Ruhe lassen, bis er Jerusalem wiederhergestellt und so herrlich gemacht hat, dass alle Welt es rühmt. Der Herr hat es geschworen und er hat die Macht, es auszuführen. Euer Korn soll nicht mehr Feinde essen und euren Wein nicht mehr Fremde trinken, die nicht dafür gearbeitet haben. Wer die Ernte einbringt, soll auch das Brot essen und wer die Trauben liest, soll auch den Wein trinken. Ihr werdet davon im Vorhof meines Tempels essen und trinken und mich preisen. Ihr Bewohner Jerusalems, zieht hinaus durch die Tore eurer Stadt, bahnt einen Weg für das heimkehrende Volk, baut eine Straße, räumt die Steine aus dem Weg und richtet ein Zeichen auf, dass die Völker es sehen. Auf der ganzen Erde lässt der Herr ausrufen, sage der Zionstadt, deine Hilfe ist nahe, der Herr kommt und er bringt das Volk mit, das er befreit hat. Es wird Gottes heiliges Volk genannt werden, das Volk, das der Herr gerettet hat. Deine Hilfe ist nahe, der Herr kommt. Das kommt in unserem Predigtext mit vor. Und diese Prophetie ist ja nur ein Beispiel von Gottes Zusage an sein Volk. Und hier wird es ja beschrieben, dass Gott sich wieder neu in das Volk verliebt. Und es geht um Brautwerbung, um eine ganz enge, liebevolle Beziehung. Und ja, dass Jerusalem zum Mittelpunkt der Welt wird. Das lebte im Volk. Die Erwartungen des Volkes bündeln sich dann noch zusätzlich in eine Rettergestalt, in einen Messias, einem König wie David. Auch das steht in unserem Predigtext. Juble laut, Tochter Zion, jauchze, Tochter Jerusalem, sieh, dein König kommt zu dir. Gerecht und siegreich ist er, demütig und auf einem Esel reitend, auf einem Fohlen, einem Eselsfohlen. Manchmal fragen wir uns ja, ob diese prophetischen Worte im Volk wirklich so lebendig waren. Die waren ja auch schon etwas älter, aber es ist so. Ich glaube, dass die Menschen ihre messianischen Weissagungen kannten. Und als sie Jesus dann so sehen in diesen Zeichen, da weckt das bei ihnen auf, da klingelt es bei ihnen und sie erwarten in Jesus wirklich, dass das der Messias ist. Und sie rufen Hosianna, dem Sohne Davids, gelobt sei, der da kommt. Im Namen des Herrn, Hosianna in der Höhe. Die Menschen, die mit Jesus nach Jerusalem einziehen, sind alles Pilger. Ich hatte das schon angedeutet, dass zu der Zeit, als die Menschen mit Jesus einziehen, das Passafest gefeiert wird. Das Passafest ist ein Wallfahrtsfest und hunderttausende Menschen zogen dann nach Jerusalem, um sich daran zu erinnern, dass sie aus Ägypten befreit wurden. Hat einer eine zeitliche Vorstellung, wie lange diese Befreiung aus Ägypten schon her war, als Jesus einzieht? So ungefähr, mal so eine Hausnummer. Wie viele Jahre? Bitte? Oh, nicht schlecht. 1300 Jahre. Also die feiern ein Fest, das sich auf ein Ereignis bezieht, das 1300 Jahre her ist. Und man hat den Eindruck, je länger, desto intensiver verbanden sie damit die Hoffnung, dass wahrscheinlich am Passa der Messias kommt, und Befreiung schenkt von dem Joch der Römer. Und am besten eben am Passafest. Und diese Erwartungen, diese werden auf Jesus übertragen. Hosianna, Herr hilf. Und das waren wirklich hohe Erwartungen, die die Juden an Jesus hatten. Denn sie erwarteten ja nichts Geringeres, als dass er sie von den Römern befreite. Wenn man einen ganz kleinen Augenblick, dann möchte ich mit zusammen auf die Römer schauen. Die Römer hatten ja in relativ kurzer Zeit das gesamte Mittelmeer, den ganzen Mittelmeerraum erobert und Teile von von Europa, man kann es in Asterix gut nachlesen, sogar bis nach Britannien sind sie gekommen. Kein Volk hat denen wirklich widerstehen können. Die waren top organisiert. Es war eine Militärmaschine ersten Grades und die waren technisch unglaublich gerüstet, diszipliniert. Und dann soll Jesus die Juden davon mal eben befreien. Auch eine klare Erwartung. Aber das Erstaunliche ist, dass diese Erwartung für Jesus nicht zu hoch war, sondern zu niedrig. Für Jesus war diese Erwartung viel zu niedrig. Jesus setzt sich ja mit den Römern auseinander, zum Beispiel mit Pilatus. Pilatus sagt ihm, hey, ich habe Macht, dich freizulassen oder zu kreuzigen. Und Jesus sagt zu ihm, nö, hast du nicht. Du hast diese Macht nicht über mich. Ich habe die Möglichkeit, hier und jetzt freizukommen, aber ich will nicht. Und so macht Jesus sehr, sehr deutlich, dass er nicht gekommen ist, die Macht der Römer zu brechen, sondern er ist etwas anderes, wegen etwas anderes gekommen. Jesus ist gekommen, die Macht des Todes zu brechen. Jesus ist gekommen, die Macht des Todes zu brechen. Jesus setzt sich ein viel höheres Ziel, als seine Zeitgenossen an ihn herangetragen haben. Bleiben wir noch einen Augenblick bei den Römern. Die römischen Kaiser waren mit die mächtigsten ihrer Zeit. So mächtig sie auch alle waren, alle gingen in die Knie vor dem einen, vor dem Tod. Und alles, was sie an Macht, an Besitz, an Einfluss, an Eroberungen, an Ansehen erworben hatte, all das ging auf einen Schlag verloren. Und genauso wird es auch uns gehen. Auch wir werden alles verlieren, was wir hier auf dieser Erde erworben haben. Wir werden nichts mitnehmen können. Der Tod wird alles verschlingen. Vor ihm werden auch wir in die Knie gehen müssen. Alle kleinen und größeren Verluste, die wir jetzt schon erleben, sind ein Vorgeschmack auf diesen großen, auf diesen größten Verlust. Und je älter wir werden, desto mehr spürt man das. Verlust an Gesundheit, Verlust an Beweglichkeit, an Arbeit, vielleicht an Geld, auch an Beziehungen, Jugendlichkeit und Kraft. Und es wird aller Wahrscheinlichkeit nach zunehmen, dass wir solche Verluste verkraften müssen, kleiner und größer. Und all das läuft auf diesen einen großen Verlust hinaus und keiner von uns wird dem entkommen. Aber Jesus ist gekommen, um diesem kalten Tod die Macht zu nehmen. Das ist, was Jesus wirklich wollte. Und damit hat Jesus am Palmsonntag begonnen. Wir haben im Seniorenkreis uns ein Bild angeguckt über den Einzug in Jerusalem und da fiel auf, dass Jesus relativ ernst guckt und auch die Leute drumherum, die jubelten so ein bisschen, aber alle gucken etwas ernster, weil Jesus das im Blick hatte. Jesus wusste, dass auf das Hosianna auch das Kreuzigt ihn folgte. Am Palmsonntag hat Jesus damit begonnen, durch sein Leiden und Sterben dem Tod die Macht zu nehmen und er hat sie auch tatsächlich genommen. Jesus hat etwas erwirkt, was niemand erwirken konnte. Denn diese unverbrüchliche Beziehung, die Liebesbeziehung zu Gott dem Vater hat er erwirkt. Und diese Beziehung, die kann der Tod nicht abreißen lassen. Und das ist das Größte, die größte Erwartung, die wir haben dürfen, dass er die liebevolle Beziehung zu Gott, unserem Schöpfer und Vater, hergestellt hat. Und so hat Jesus begonnen, am Palmsonntag eine Tür zur Ewigkeit zu öffnen. Und von dort fällt ein Licht auf dein, auf mein Leben. Es ist das Licht des ewigen Lebens und das Licht seiner tiefen, tiefen Liebe. Und dieses Licht fällt auch auf unsere kleinen und großen Verluste, auf Krankheit, auf Unglück und auf Einschränkung. Fürchte dich nicht, ich bin da. Er erspart uns diese Verluste nicht, aber er ist da. Und er geht mit uns durch, auch durch diese Tür hinein in die Ewigkeit. Damit hat am Palmsonntag begonnen und wir werden ja noch einige andere Feiertage haben und werden mit ihm mitgehen. Gesegnet bist du, wenn du schon jetzt in dieser Beziehung zu Gott durch Jesus Christus lebst. Und wenn du da nicht drin lebst, noch nicht drin lebst, dann nimm dieses Angebot Jesu an. Seine Hand zu ergreifen und dieses Licht der Ewigkeit auf dein Leben fallen zu lassen. Insbesondere dann, wenn ja, Verluste nach deinem Leben greifen. Gesegnet bist du, wenn du schon jetzt diese kleinen und großen Verluste deines Lebens aus der Perspektive der Ewigkeit einordnen kannst und auch ein Stück aushalten kannst, denn du bist nicht alleine. Jesus sagt, ich bin da, fürchte dich nicht, ich bin bei dir. Ruf Hosianna und kreuzigt ihn für neuem Licht. Dieser Frustruf, kreuzigt ihn, ist eigentlich ein Ruf der Rettung geworden für uns, für den, der glaubt. Es gibt ein sehr, sehr schönes Lied, das das zum Ausdruck bringt. Wollen wir zusammen singen und nachher auch miteinander beten. Und ich schlage vor, dass wir das so machen, dass wer will, wir uns in kleinen Gruppen zusammenstellen und für diese kleinen und großen in unserem Leben füreinander beten, einander ermutigen und ja, die Liebe Gottes einander auch dazu sprechen, die Stützung. Aber singen wir das Lied.